Down, set, short.
Reaction zu Runde 1 des NFL Drafts. Kurz zur Faktenlage. Adrian und ich sitzen nebeneinander in einem Regieraum bei RTL in Köln. Niemand ist mehr da. Es ist jetzt 6.20 Uhr gleich. Einige von euch stehen vielleicht gerade auf und gehen zur Arbeit. Wir beenden jetzt quasi unseren Arbeitstag mit dieser Folge. Die erste Runde ist durch. 32 Picks haben wir gesehen. Und so das grundsätzliche Gefühl, Adrian, ist, glaube ich, wir waren ja auch bei Nitro in der Übertragung, haben da viel miteinander gesprochen. Eigentlich kann man nicht viel meckern, bis auf ein, zwei Ausnahmen.
Die zwei Ausnahmen sind vielleicht dann prominent. Aber ja, es ist ein Draft, der wenig jetzt in der Hinsicht komisch war, wo man sagt, wie konnte der denn in die erste Runde kommen? Oder was haben die sich denn dabei gedacht? Oder
kein Cole Strange Pick.
Kein Cole Strange Pick. Oder was wir dann als Reach bezeichnen würden. Was natürlich kein Reach sein muss im Nachhinein, aber wo jetzt eben so die Content-Sports einfach den nicht da hatten.
Also ich finde schon, es gab ein, zwei Reaches, zumindest gemessen an meinem Board. Aber es ist natürlich vermessen, das am eigenen Board nur zu messen.
Und auch nicht so extrem. Also nicht so, dass ein Spieler 40 Picks höher geht oder so.
Ja, genau. Und es gibt nicht dieses, wow, den hat keiner in der ersten Runde erwartet. Deswegen meinte ich gerade Cole Strange, den hat keiner in der ersten Runde erwartet. Alle, die gepickt wurden, da gab es mal mehr, mal weniger Hype, Gerüchte rund um Runde 1. Und wenn ich mein Big Board insgesamt so anschaue, aus den Top 30 gibt es nur noch 4 Spieler, die auf dem Board sind. Also wirklich sehr, 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 sehr viele Spieler, die da auch in dem Bereich zu erwarten waren oder auch nach meiner Einschätzung sowieso gehen sollten. Es gibt ein paar Ausnahmen. Wir können gleich noch über die Spieler sprechen, die noch da sind. Aber lass uns lieber über die Spieler sprechen, die gepickt wurden. Mit wem willst du anfangen? Willst du mit dem Elefanten im Raum anfangen?
Ich glaube, wir müssen damit anfangen, ja. Weil es ist halt auch der eine Pick, der wahrscheinlich so ziemlich jeden Mock-Draft gekillt hat und eben aber ja auch irgendwie so front wird diese erste Runde so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat, würde ich sagen.
Also, du sprichst von Joe Alt zu den Chargers.
Nein, der auch, aber nicht ganz so extrem.
Du sprichst natürlich von Pick Nummer 8. Die Atlanta Falcons haben etwas getan, wo es im Vorfeld Gerüchte zu gab, zumindest was ein Quarterback an 8 angeht. Die Atlanta Falcons haben einen Quarterback an 8 gepickt. Das hat man mal gehört. Das ging mal rum. Aber es war eigentlich nie die Rede von Michael Penix. Und genau das ist passiert. Die Falcons haben Michael Penix gedraftet und haben wirklich, ja, nicht nur uns geschockt, sondern auch ein, zwei andere Teams, die so wirklich auf Quarterback-Suche waren und jetzt auch noch sind teilweise.
Ja, teilweise auch noch sind. Also ja, doch, der Penix war schon so der Name, den man ab und zu gehört hat, so auch von wegen so gewisse Ähnlichkeiten zu Kirk Cousins. Für mich war das in dem Moment totaler, so typischer Draft-Gerüchte-Quatsch, dass man sagt, ja, die versuchen vielleicht, dass noch ein Team hochkommt oder die versuchen vielleicht irgendwie irgendwen zu locken, keine Ahnung, ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Und der Pick ergibt auch einfach keinen Sinn. Du hast dich auf Kirk Cousins festgelegt. Du hast Kirk Cousins diesen Vertrag gegeben, knappe 200 Millionen Dollar. Du hast dieses Fenster jetzt aufgemacht mit Kirk Cousins für die nächsten 2 bis 3 Jahre. Ist es grundsätzlich schlecht, einen Quarterback dann zu draften als Absicherung, entwickeln, wie auch immer? Nö, vom Grundsatz her nicht. Ja. In der Situation, in dem Fenster, in dem sich die Falcons jetzt bewegen, dass sie selber sich gebaut und geöffnet haben, einen Quarterback zu nehmen, der ja kein Developmental Quarterback ist, sondern Penix ist ja ein Quarterback,
würde ich sagen,
einer der ältesten und einer, wo man sagt, der könnte auch recht schnell starten eigentlich. Den da zu nehmen und dann jetzt 2 Jahre hinter Kirk Cousins zu setzen, ich weiß nicht, was der Plan ist, das kann ich aus Roster-Building-Perspektive nicht verstehen, zumal die Falcons ja klar definierbare Baustellen noch haben. Sie hätten Romo Dunsey nehmen können, sie hätten den Nummer 1 Edge-Rusher nehmen können, sie hätten den Nummer 1 Corner nehmen können, sie hätten wirklich in so viele Richtungen da gehen können, die ich nachvollziehbar gefunden hätte. Penix ergibt für mich für dieses Team an dem Spot keinen Sinn.
Und ich finde, man muss halt so ein bisschen differenzieren, wie du es gerade schon gesagt hast, wenn zum Beispiel die Giants Penix genommen hätten oder McCarthy genommen hätten an 6, obwohl sie ja Daniel Jones haben, da sind wir uns aber alle einig. Also zum einen hat das Regime nichts mit Daniel Jones per se zu tun, den haben sie nicht geholt. Und wer weiß, wie lange Daniel Jones noch bei den Giants bleibt, man kommt nächstes Jahr schon raus. Da jemanden dann zu nehmen, okay, dann bleibt der vielleicht ein Jahr hinter Daniel Jones sitzen oder kann ihn diese Saison schon ablösen. Aber wie du schon sagst, dieses Regime hat Kirk Cousins geholt und du willst ja eigentlich ein Fenster jetzt aufstoßen.
Genau.
Also, ja, eigentlich müssen wir von Titelfenster sprechen, wenn du dir den besten Free Agent Quarterback auf dem Markt holst.
In der Division ja auch. Also ja, ein Argument war ja zu sagen, Kirk Cousins kommt zu den Falcons, ist der beste Quarterback in der Division. Die Falcons haben nicht viele klare Baustellen. Sie holen den neuen Coach, sie machen da so den Neustart. Sie haben jetzt einen Coach, der vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Defense geht, aber sie haben einen spannenden Offensive Coordinator. Das passt eigentlich alles zusammen. Sie haben die Offensive Line, sie haben mehrere Waffen, sie haben einen Nummer 1 Corner, sie haben defensiv auch ein paar Bausteine. Jetzt eben zu sagen, wir holen jetzt, wie gesagt, den Nummer 1 Edge oder Rome Odunze. Wenn sie Odunze genommen hätten an dem Spot, hätten das hätte wahrscheinlich kaum einen Mock-Draft so gehabt. Aber das hätte ich nachvollziehen können, ja, weil dann reden wir eben darüber, du hast nochmal eine zusätzliche Waffe für diese Offense geholt. Alles gut. Dieser Pick ist für mich ehrlicherweise nicht nachvollziehbar. Aber wenn dein Plan war, wenn die Falcons in die Offseason gegangen sind und gesagt haben, unser Plan ist ein Quarterback, wir mögen die Quarterbacks aus diesem Second Tier, die man dann so nach Top 4, Top 5 noch nehmen kann, dann hätte ich halt gesagt, dann gehe ich all in mit Kirk Cousins, sondern dann lass es drauf ankommen. Investier das Geld anders, lass es drauf ankommen, pick dann den Quarterback, den du kriegst an 8 und nicht beides zu machen, weil das, also diese Timelines passen für mich nicht parallel einfach zusammen.
Ja, ich glaube auch, dass dieser Pick bei Falcons Fans nicht gut angekommen ist und auch bei Kirk Cousins nach allem, was man so hört, der natürlich ganz schön überrascht davon war.
Ja, also vor allem, weil eben es offensichtlich nicht abgesprochen wurde. Also es gibt ja dann manchmal so Beispiele, dass gerade wenn ein Veteran Quarterback schon länger bei einem Team war, dass dann wirklich so dann auch so ein bisschen so eine Absprache erfolgt und man sagt, hey, pass auf, wir mögen ein, zwei Quarterbacks, also vor dem Draft, wir mögen ein, zwei Quarterbacks, wir werden vielleicht einen draften, nur dass du darauf vorbereitet bist. So wie es hier berichtet wird, und es kommt vom Berater von Kirk Cousins, also da wird wohl auch was dran sein, so wie es hier berichtet wird, war es tatsächlich so, dass Kirk Cousins erfahren hat, dass Penix der Pick ist, als sie on the clock waren.
Na, immerhin.
Immerhin
hat er es nicht im Fernsehen gesehen.
Immerhin, aber das ist halt schon so, nicht nur, dass in meinen Augen du deine Gelegenheit verpasst hast, dein Fenster hier vernünftig noch mehr zu öffnen als Team, sondern eben auch, du hast vielleicht dann diesen Start der neuen Ära, Kirk Cousins, neues Regime, hast du gleich mal irgendwie mit so ein bisschen Essig reingekippt, indem du halt wirklich diese Beziehung auch belastest.
Ja, total. Also die Beziehung ist jetzt einfach von Tag 1 oder Jahr 1 angeknackst. Ich habe es eben schon gesagt, sie haben nicht nur uns alle und viele Falcons-Fans damit schockiert, sondern auch, wie gesagt, die Teams, die so richtig auf Quarterback-Suche sind. Weil dieser Draft hatte ja quasi was ganz Besonderes eigentlich. Du hast auf der einen Seite eine spannende, sehr gute Quarterback-Klasse, auf der anderen Seite aber locker 6 Teams, wo man weiß, die brauchen, die wollen einen Quarterback. Die Falcons gehörten nicht dazu. Und die Falcons haben dem ganzen Strich durch die Rechnung gemacht, weil es jetzt halt nicht mehr aufgeht. Die Vikings haben einen geholt, dann mit McCarthy, vorher Caleb Williams zu den Bears, Jaden Daniels zu Washington und Drake May zu den Patriots. Also die waren schon durch. Vikings haben einen bekommen. Dann an 12 haben die Broncos Bo Nix bekommen, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber es war klar, dass ein Team, dieser Quarterback, nie die Teams leer ausgehen wird. Und das waren am Ende die Raiders, die ich finde noch das Beste aus ihrer Situation gemacht haben, aber trotzdem. Erste Runde ist vorbei. Die Raiders haben keinen Rookie-Quarterback zumindest. Aber ich finde, die haben halt mit Gardner Minshew zumindest einen, der eine Übergangslösung sein kann. Und wir können auch darüber sprechen, die Raiders sind vielleicht gar nicht, also vielleicht sind sie zu ihrem Glück gezwungen worden, weil willst du Rookie-Quarterback aktuell bei den Raiders sein dieses Jahr? Vielleicht, also natürlich können sie immer noch einen draften jetzt in den nächsten Runden, logischerweise. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass man ein Top-Talent mit Brock Bowers dann holt und erstmal die Umstände vielleicht verbessert, als da jetzt jemanden wie Penix ins kalte Wasser zu werfen. Aber das ist nur jetzt so rein aus dem Bauch. Aber trotzdem, ich glaube, die hatten schon Bock auf einen der Quarterbacks.
Glaube ich auch. Also die Dynamik war halt schnell auf den Kopf gestellt. Dann mit den ersten 3 Picks, die ja schon so der Konsens, die Konsenserwartung auch waren, eben zu sagen, klar, Caleb Williams an 1 und dann Drake May und Jaden Daniels werden dann an 2 und 3 gehen. Vielleicht tradet jemand an 3 für May, das war so ein bisschen noch Gerücht, war dann aber auch, hat sich eigentlich auch vor dem Draft schon, hat man das gehört, die Patriots werden nicht raustraden aus dem Pick, sondern werden da auch Drake May nehmen, was ich auch mag für sie. Ja, die Patriots haben auch noch Baustellen, aber für mich war das dann schon auch vom Talentlevel her, wenn May da ist, dann solltest du den auch nehmen an dem Spot. Und für die Vikings ist es ja auch immer noch gut ausgegangen. Also Vikings für mich waren eigentlich immer May, wenn sie hinkommen, oder McCarthy als Alternative.
Und jetzt, McCarthy in meinen Augen aber nur. Ich bin ja generell etwas tiefer gewesen bei ihm. Für mich eher einer, der sehr viel, wenn nicht zu viel Hype bekommen hat. Für mich war das einer, wo ich gesagt habe, wenn du nicht zu viel bezahlst. Wenn die für den in die Top 5 gegangen wären, hätte ich es, glaube ich, sehr kritisch gesehen. Jetzt sind sie, was, zwei Plätze? Ein Platz ja nur. Ein Pick, Platz. Ein Pick hoch, um McCarthy sich zu sichern, sicher zu gehen, dass die Broncos nicht hochgehen.
Ja.
Oder die Raiders. Dementsprechend kann man da halt auch nicht meckern, was den Prozess angeht.
Nee, finde ich auch voll okay aus Minnesota Sicht. Und es war ja auch sowas, was man gehört hatte, dass die Vikings vielleicht dann nicht diesen ganz großen Sprung machen für J.J. McCarthy, dass wenn eben May weg ist, dass sie dann sagen, wir warten mal ein bisschen ab und gucken, was passiert. Mit Sicherheit, als dann auf einmal der Panics-Pick kam,
Panik.
War so ein bisschen Panik in Minnesota, das glaube ich schon auch.
Überall. Ich glaube auch in Denver.
Gut
obwohl,
möglich, ja.
Über Denver können wir gleich noch kurz
sprechen. Ja. Letztlich war es ja dann so ein kleiner Sicherheitsmove zu sagen, wir gehen von 11 auf 10, die Jets werden jetzt keinen Quarterback nehmen, wir gehen von 11 auf 10, um sicherzustellen, dass jetzt nicht plötzlich nur noch die Raiders oder die Broncos vor uns springen. Das ist dann immer noch in Ordnung, finde ich, ist ein sinnvoller Move. Ich fand den zweiten Uptrade der Vikings deutlich, deutlich diskutabler,
ja,
den sie gemacht haben. Und,
Vor allem auch, weil es nicht für einen Quarterback war und dann auch.
Genau, weil sie einfach nicht viel Munition haben. Also genau. Eigentlich würde ich ja eher sagen, sie sind jetzt in der Position gewesen, sie hatten diesen aggressiven Trade vor dem Draft gemacht, für diesen zweiten First-Rounder, den sie jetzt gar nicht gebraucht haben in dem Sinne. Und da hätte ich dann eher gedacht, dass sie vielleicht diesen Pick eher nehmen, um runterzugehen, ein bisschen Kapital wieder reinzuholen, nicht nochmal hochgehen, noch mehr vor allem auch 2025er Draft-Kapital auszugeben. Hier an dem Spot, finde ich, ist es für die Vikings gut ausgegangen und ich glaube, dass McCarthy in der Offense richtig gut werden wird.
Und über Bo Nix müssen wir noch kurz sprechen, der dann an 12 zu den Denver Broncos gegangen ist. Und da muss man auch hier wieder sich so ein bisschen, glaube ich, von seiner eigenen Einschätzung lösen, weil natürlich waren wir tiefer bei Bo Nix als jetzt Pick 12. Wir waren beide, glaube ich, irgendwo in der zweiten Runde mit ihm. Sprich, in unseren Augen ist das faktisch ein Reach. Aber ich finde, wenn du dir den Prozess anguckst, so wie die Runde verlaufen ist, wenn die Broncos einen Quarterback wollten, beziehungsweise wir wissen ja nicht, wie das Board aussah. Vielleicht hatten die Bo Nix ganz klar vor Panics zum Beispiel.
Könnte ich mir vorstellen.
Wenn du diesen Quarterback aber willst, wenn du überzeugt von ihm bist, spricht in meinen Augen nichts dagegen, ihn an 12 zu nehmen. Und sportlich, ich meine, wir haben irgendwann mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen. Da gibt es schon gewisse Drew Brees-Vergleiche. Und Sean Payton mag diesen Typ Quarterback. Natürlich, er mag auch die laufen können. Ja? Stichwort Taysom Hill. Aber wenn er jemanden, wenn er quasi so eine Light-Version von Drew Brees bekommen kann, überzeugt von ihm ist und es erst der 6. Quarterback, der vom Board geht, ist, was er letztendlich war, auch wenn es absurd klingt, bei Pick 12, dann finde ich es aber nachvollziehbar irgendwo. Ich finde, das kann man nicht zu sehr kritisieren.
Von der Grade her ist Bo Nix bei mir ein Second-Rounder gewesen. Das ist für mich ist es Mac Jones, Kenny Pickett, Reloaded. Die hatte ich beide in der zweiten Runde gegradet. Die sind beide dann, Bo Nix jetzt ein bisschen höher noch, aber beide eben so in der Mitte der ersten Runde gegangen. Vom Spielertyp her passt Nix schon. Ich glaube schon, dass Bo Nix bei den Broncos höher auf dem Board war als Panics zum Beispiel. Das kann ich mir gut vorstellen, weil er mehr dieser akkurate Ballverteiler, ich setze die Offense so um, ich habe es in der Übertragung auch gesagt, im positivsten Sinne Game Manager ist. Und ich glaube, das ist das, was Sean Payton auch haben will.
Ja.
Hätten sie Bo Nix da auch genommen, wenn Panics nicht da vorne gegangen wäre, weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie dann da was anderes gemacht. Aber so war eben die Aggressivität, wurde ihnen ja quasi aufgezwungen. Also es war ja dann wirklich so die Frage, Bo Nix jetzt hier nehmen oder gar kein Quarterback?
Vor allem, du kannst dir, direkt danach haben die Raiders gepickt. Dahinter hast du noch ein paar Wildcards, wie die Seahawks. Die Rams wurden auch mit Bo Nix in Verbindung gebracht. Wer weiß, ob, wenn du nach hinten tradest beispielsweise, oder du weißt auch nicht, wann du wieder reinkommen musst in die erste Runde. Also die Munition hat Denver eh nicht. Aber wenn du zum Beispiel, du gehst nach hinten von 12, weil du sagst, Bo Nix, wenn du Bo Nix haben willst, dann musst du ihn da nehmen, wenn du überzeugt von ihm bist.
Ja.
Und dann brauchst du auch nicht nach hinten traden. Vor allem nicht mit der Ungewissheit, wann du ihn, ob du ihn da noch bekommst. Deswegen finde ich es voll in Ordnung, das dann so zu handeln, wie du schon gesagt hast, mit der Menge an Quarterbacks, die da einfach gegangen ist. Und es ist Wahnsinn, es ist ein richtiger Quarterback-Run gewesen, die ersten 12 Picks und 6 Quarterbacks und generell ein Offense-Massaker. Da gibt es jetzt so zwei Lesweisen, finde ich, so ein bisschen. Also man kann natürlich sagen, ich glaube Markus Kuhn war da auch federführend, dass die NFL sich immer mehr in eine Offense-Richtung entwickelt. Tut sie auch, keine Frage, aber ich glaube, das hatte nichts mit diesem Draft zu tun, weil wir haben alle, wir haben grundsätzlich gesagt, es ist ein Offense-Draft, die Qualität in der Spitze sind alles Offense-Spieler, das sind Quarterbacks, das sind Wide Receivers, das sind Offensive Tackles und Defense-Spieler könnten in diesem Draft fallen. Wir haben kurz, bevor wir hier on air gegangen sind, haben wir noch darüber gesprochen, die Edge-Defender könnten fallen, aber vor allem die Cornerbacks, da haben wir gesagt, ey, wer weiß, da könnte jemand aus der ersten Runde fallen. So ist es letztendlich auch gekommen.
Ja, ergibt schon Sinn, finde ich. Weil wenn wir auch auf die Klassen gucken und Jahr für Jahr jetzt die Klassen vergleichen, zum einen haben wir die ganze Zeit gesagt, Receiver-Spitze, außergewöhnlich.
Ja.
Tackle, vielleicht nicht die oberste Spitze, aber zumindest mal die Breite in der obersten Spitze. Also diese Top 5 Tackles, außergewöhnlich. Quarterback in der Spitze, außergewöhnlich. Das ist schon viel einfacher. Wenn wir dann halt sagen, Edge-Rusher, schwächer als sonst. Corner, schwächer als sonst. Linebacker-Safety, quasi nicht relevant für Runde 1.
Ja.
Ja, dann ist halt schon die Gap deutlich. Und das wurde ja auch im Vorfeld so ein bisschen berichtet. Wir haben diesen Rekord ja letztlich auch mit ich weiß gar nicht, wie viele Offenspieler waren es insgesamt? 21?
Auf jeden Fall, der Rekord von 19 wurde gebrochen.
Genau, genau. Also dieser Rekord wurde eben auch gebrochen.
Hinten raus gab es ja noch ein paar Receiver vor allem. Ne?
Eben, deswegen. Und das ergibt aber auch total Sinn. Also auch wenn ich auf mein Board gucke, dann, ja, Jason Newton ist noch da. Ja, Colette McKinstry ist noch da. Cooper DeJean ist noch da. Aber selbst jetzt die Picks, die jetzt noch passiert sind, also ein Ricky Pearsall zum Beispiel bei den Niners.
Oh, geil.
Ich finde die auch einen richtig guten Pick.
Einer meiner Lieblingsspieler in dieser Offense mit Kyle Shanahan. I love it.
Ich hatte ja Ladd McConkey da an dem Spot für sie und das hätte auch für mich Sinn ergeben, ja. McConkey da zu nehmen. Also sehr ähnlicher Receiver-Typ, nicht ganz gleich, aber ähnlich.
Ich finde halt Ricky Pearsall individuell deutlich geiler. Ja. Weil deutlich ist übertrieben, aber für mich noch ein Tier über. Ladd McConkey beispielsweise, aber hätte beides gepasst. Aber dass Ricky Pearsall in der ersten Runde geht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich wäre da ein bisschen hoch und er ist genau in der Range gegangen, wo ich ihn auch genommen hätte.
Also er gibt einfach Sinn, glaube ich, dafür, wie der Draft jetzt war. Das ist, denke ich, eher auch wirklich, wie du gesagt hast, eine Draft-Board-Gesamtqualität der Klasse-Geschichte. Und wenn wir nächstes Jahr, Stand jetzt, scheint sozusagen nächstes Jahr wird Quarterback ein bisschen schlechter sein. Ja. Vielleicht wird dann Defensive Line wieder besser sein. Dann wird auch der Verlauf der ersten Runde anders aussehen.
Ja, wenn wir da Blue-Chip-Cornerbacks oder absolute Elite-Pass-Rusher haben, keine Sorge, die werden auch wieder Top 10, Top 5 gehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was ich aber spannend finde, ist, du hast dir eine kleine Übersicht gemacht, ich auch, aber du hast sie dir vor allem ausgedruckt und hast abgestrichen, was die Team-Needs angeht.
Ja.
Und es war wirklich auffallend. Fast jedes Team hat eigentlich nach den von dir vorher identifizierten Needs gedraftet. Ja. Also fast sogar immer den obersten Need, den du abstreichen konntest. Es gab ein paar Ausnahmen. Ja. Und selbst bei denen, wie gesagt, Falcons mal außen vor, kann man eigentlich nicht meckern. Mhm. Weil, okay, die Bears, da war Wide Receiver nach den, also nach dem Trade letztes Jahr und jetzt auch nach der Keenan Allen-Verpflichtung nicht der größte Need. Aber Rome Odunze sich durch die Finger gehen zu lassen.
Vor allem, ich habe halt das Argument nie verstanden, ja, sie haben ja für Keenan Allen getradet. Keenan Allen ist über 30.
Und der hat nur ein Jahr Vertrag.
Genau, oder? Wer weiß, wie lange der da noch spielt, ob der einen neuen Vertrag bekommt.
Ja.
Das sind genau diese Verträge, die dich in keinster Weise davon abhalten sollten, einen Top-Receiver-Prospect zu nehmen. Und das
du kannst nie genug Playmaker haben.
Ja, also für mich passt das super. Ich mag das sehr, den Ansatz auch zu sagen, wir haben den Quarterback jetzt gedraftet, wir haben schon was investiert.
Und der Quarterback ist auch noch riesen Fan von diesem Spieler.
Das kommt noch dazu. Genau. Und jetzt geben wir ihm halt noch mehr Waffen. Jetzt geben wir ihm wirklich noch mehr, mit dem er arbeiten kann, um eben diesen Sprung in die NFL auch so leicht wie möglich zu machen. Und diese Receiver jetzt auch, also Keenan Allen, DJ Moore, das sind ja auch super Quarterback-freundliche Receiver. In meinen Augen, Odunze hat einen großen Anteil daran, dass Penix heute gedraftet wurde, ehrlicherweise. also auch der für mich einer, der mehr repariert für einen Quarterback als andersrum.
Das möchte ich noch mal kurz sagen. Dass Penix an 8 geht, ist für mich jetzt kein Monster-Reach.
Ja, für mich schon.
Nur mit den Falcons, da werde ich einfach nicht warm. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass die Teams, die dann nicht zwingend nach Need gedraftet haben, eigentlich wirklich Best Player Available genommen haben. Also wirklich fast so ein bisschen lehrbuchartig wurde heute gedraftet. Wie gesagt, außer so ein, zwei Ausnahmen. Wir können auch gleich auf die Panthers vielleicht ganz am Ende gucken, wo wir es nicht so ganz verstanden haben, dass die nochmal in die erste Runde mussten. Aber gerade die Raiders, die haben das Beste aus ihrer Situation gemacht. Ja, kein Quarterback, aber ein absolutes Top-Talent mit Brock Bowers. Und nein, Tight End war kein Mega-Need. Man hat letztes Jahr Michael Meyer gedraftet. Kein Mega-Need. Aber Brock Bowers ist halt in meinen Augen nah dran an dem Blue-Chip-Talent. Ich hab's gesagt, wenn nicht so ein, zwei kleine Fragezeichen da wären, ein Top-3-Spieler in diesem Draft, lass ihn jetzt auf jeden Fall ein Top-10-Spieler sein, den da zu holen, du machst die Umstände für egal welchen Quarterback da letztendlich spielen wird, machst du mit einem Brock Bowers besser, weil dem kannst du den Ball zuwerfen, der macht nach dem Catch noch 30 Yards. Also da gab's schon dann, wie gesagt, ich hab's so eingeleitet, wenig zu meckern einfach. Oder hast du irgendwo noch was wo du sagst, nee, gar nicht verstanden. Eigentlich nicht, oder?
Eigentlich nicht. Also für mich ist tatsächlich einer der, und das spricht schon dafür, für das, was du gerade gesagt hast, wie wenig es eigentlich auszusetzen gibt, einer der Moves, die ich am ehesten noch kritisieren würde, ist dieser Vikings-Uptrade. Dann, also nicht der für den Quarterback, sondern der für Dennis Turner.
Der zweite, ja.
Genau, weil wir eben über ein Team sprechen, das eh schon keinen Second Round hat. Ich habe dir die ganze Situation ja gerade schon gesagt, eh schon hochgetradet sind, jetzt dann nochmal hochzutraden.
Ja.
Ja, Dallas Turner ist ein guter Spieler. Ja, der ist tiefer gegangen als gedacht, aber das ist trotzdem für mich dann vom Investment her einfach nicht so wahnsinnig smart. Aber ansonsten, und das erklärt für mich eben auch, warum, als wir dachten ja auch, das wird mehr Trade-heavy. Vielleicht nicht in der Top 5, aber dann so ab 6, 7, 8 wird es dann deutlich mehr Trades geben. Ich glaube, das geht mit dem zusammen eben, mit diesem, ja, Teams haben mehr Best Player Available genommen. Also du hast Bowers schon angesprochen. Für mich ist es Quinion Mitchell zu den Eagles. Für mich ist es Byron Murphy zu den Seahawks. Da gibt es echt einige. Latu zu den Colts auch. Hatte ich nicht auf dem Zettel, aber wenn es da ihr Best Player Available war an 15, nachvollziehbar. Ich glaube, dass es auch deswegen eben so wenige Trades gab, weil Teams diese Spitze der Klasse einfach sehr, sehr stark eingeschätzt haben. Und dann ähnlich wie das, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, der Drop-off in mehreren Positionen einfach sehr gravierend ist. Und das werden wir morgen, es gibt noch ein paar Spieler, die relativ weit oben sind, aber das werden wir morgen dann auch zeitig spüren. Der Drop-off kommt dann. Und das ist, was diese Klasse irgendwo auch für mich definiert. Stark in der Spitze insgesamt, klare Drop-offs dann so nach den 4-5 Top-Spielern auf den jeweiligen Positionen. Und deswegen, glaube ich, gab es auch weniger Trades, weil weniger Teams einfach runter wollten, sondern lieber gesagt haben, ja, wir bleiben da und picken. Und ein Team wie zum Beispiel die Broncos, die in einem anderen Szenario, wo vielleicht Panics nicht vorher geht oder so, eher bereit gewesen wären, runterzugehen, die wurden halt eher zum Handeln gezwungen und haben dann halt trotzdem da gepickt.
Und es gibt Spieler, wo ich jetzt sage, boah, weiß ich nicht, ob ich die persönlich da gedraftet hätte. Keine Ahnung. Jordan Morgan hat für mich nichts in der ersten Runde verloren. Darius Robinson hat für mich nichts in der ersten Runde verloren, der Edge Defender, der bei den Cardinals gelandet ist. Über Graham Barton kann man streiten. Ich mag Xavier Worthy und ich liebe diesen Fit. Für mich gab es da noch ein, zwei Wide Receiver, die ich individuell besser finde.
Ja.
Aber das ist ja immer das, was wir sagen. Ja, man muss das differenzieren. Hätte ich den selber da gedraftet, ist das aus unserer persönlichen Sicht ein Reach. Aber können wir den Prozess dahinter verstehen? Können wir den Prozess verstehen? Ist der nachvollziehbar? Und da habe ich ja eben schon gesagt, es wurde sehr nach den offensichtlichen Needs gedraftet. Hm. Und dann muss man, finde ich, den Teams die Freiheit zugestehen, halt ein anderes Board zu haben als man selber. Und da finde ich den Xavier Worthy Pick eigentlich hervorragend. Ja, wenn du einfach nur die Wide Receiver so durchgehst, sie rankst, hätte er da für mich nichts verloren gehabt. Aber wie geil ist der Fit, bitte? Und Patrick Mahomes, sie haben endlich wieder Monster-Speed in dieser Offense. Das ist der schnellste Spieler aller Zeiten bei der Combine gewesen. Und sie haben jetzt endlich wieder Tyreek Hill-esken Speed. Und das kann einfach nur mega geil werden, egal wie viel Rashee Rice nächstes Jahr spielen darf.
Ja, sie haben ja gleich zwei. Jetzt haben wir jetzt Marquise Brown und Xavier Worthy. Also doppelten Speed.
Stimmt.
Wobei ich
Worthy, das ist nochmal anderer Speed. Also ich finde,
das stimmt,
Hollywood ist eher so der flinke, dynamische.
Wobei der schon auch.
Der ist auch straight line, aber.
Ich meine, da könntest du was, wenn du was kritisieren willst, aber selbst das ist schon ein bisschen Haar, also so Nadel, nicht Haar, die Nadel, es ist spät. Haar im Nadelhaufen. Die Chiefs gehen halt aus Tag 1 und haben immer noch keinen Starting Left Tackle, in meinen Augen. Das ist was.
Ja, aber die, mit denen sie in Verbindung gebracht wurden, die sind auch noch alle da, ne?
Ja, Guyton hätte ich da schon gesehen. Guyton ging dann einen Pick später nach Dallas.
Aber der Name, wo mir der Name
Suamataya,
Patrick Paul.
Aber da wirst du an Tag 2 hochtraden müssen, weil die wirst du nicht jetzt, also 64, glaube ich, wirst du die nicht mehr kriegen.
Und sie sind für Xavier Worthy schon
hochgetradet. Genau.
Aber wenn jemand hochtraden sollte, das Triple klar zu machen.
Und die anderen Picks würde ich ja sogar schon dir widersprechen, weil ich hatte Darius Robinson genau in der Range.
Stimmt,
ja. Ich hatte Graham Barton genau in der Range.
Du hattest Chop Robinson höher als ich.
Ich hatte Chop Robinson als du. Ich hatte Jordan Morgan knapp außerhalb der Top 32, aber ich glaube auch 40, also jetzt auch nicht Kilometer weit weg. Und dann, wenn man dann auch anguckt, so Packers, was suchen die Packers? Athletik, Flexibilität, Positionsvielseitigkeit in der Offensive Line. Genau das ist Jordan Morgan. Die Buccaneers, Graham Barton wird der Starting Center für die Bucs sein. Sofortiger Starter, großer Need. Da war für mich immer eher klar, dass die um Baker Mayfield jetzt rumbauen. Robinson ist genau dieser Power-Edge, den Arizona sucht. Also die Fits für die jeweiligen Teams ergeben auch irgendwo Sinn. Bei Guyton bin ich tatsächlich gespannt für Dallas, weil ich frage mich, ob Guyton bei den Cowboys, ob das jetzt heißt, dass Tyler Smith auf Guard bleibt. Also ob Smith innen bleibt oder ob sie dann das vielleicht sagen, Guyton braucht eh noch ein Jahr, keine Ahnung. Ja, und sonst eben auch hier im späten Bereich. Also Pearson haben wir ja schon gesagt. Terrence Arnold zu den Lions finde ich ein super Fit. Auch ein Need, auch ein Spieler, wo wir dachten, der geht vielleicht 5-6 Spots höher. Da war Value immer noch da. Ich mag Brian Thomas zu Jacksonville sehr. Vielleicht ein bisschen ähnliches Skillset zu Gabe Davis.
Ich mag das auch, ja.
Aber das ist halt nochmal ein anderer Speed, nochmal ein anderer vertikaler Threat. Also auch das finde ich einen guten Fit. Quinion Mitchell zu den Eagles. Für mich da wirklich wenig, wo ich jetzt sage, der Pick passt gar nicht, der Fit passt gar nicht. Fand es stark gepickt, der erste Runde.
Ehrlich. Viel zu harmonisch, viel zu wohlgesonnen sind wir hier. Sonst haben wir deutlich mehr, ja, zumindest irgendwie nicht unbedingt an der Auswahl der Spieler, aber an dem Prozess eben dahinter zu kritisieren. Eine Sache, die wir aber dann schlussendlich nicht wirklich verstanden haben, warum die Carolina Panthers jetzt unbedingt noch von 33 auf 32 in die erste Runde gehen mussten für einen Receiver, wo jetzt die, also, wie hoch sind sie wirklich bei Xavier Leggett? Sie müssten ja wirklich sehr hoch gewesen sein, dass sie unbedingt jetzt noch in die erste Runde kommen. Oder sie wollten den paar Fans, da war ja wirklich eine Truppe von Panthers-Fans in Detroit vor Ort, wo man sich fragen konnte, also die wären ja planmäßig gar nicht dran gewesen und die waren wirklich bis zum bitteren Ende da und wurden belohnt mit diesem Pick für Xavier Leggett noch. Da geht für mich sowohl, also die haben nicht viel dafür aufgeben müssen, aber was haben sie letztendlich bezahlt? Auf jeden Fall mindestens mal einen Mid-Round-Pick.
Ja, ich glaube, es waren Fünft-Runden-Pick. Also war ja irgendein Mid-Round-Pick, ja.
Das ist immerhin noch ein Spieler. Das kann immer noch ein Roster-Player sein, wenn nicht sogar mehr mit etwas Glück. Musst du den aufgeben, um hier jetzt in meinen Augen für einen Receiver hochzugehen? Ja, der für mich maximal Zweitrunden-Talent hat. Also Keine Ahnung.
Ich habe Leggett ja ein bisschen höher als du, aber auch mit der Zweitrunden-Grade. Genau, auch nicht viel. Und ich sehe es dahingehend ähnlich wie du. Vor was hatten sie Angst?
Ja.
Also, dass jetzt die Patriots auf 32 kommen noch oder was und dann Leggett nehmen, dann nimmst du halt Ladd McConkey an 33 oder einen der anderen Receiver.
Also, das Einzige, was es für mich erklären würde, ist, dass die wirklich eine ganz klare First-Round-Grade bei Xavier Leggett hatten, ihn viel höher hatten und jetzt wirklich also lange gewartet haben und da dann irgendwie zum Zug gekommen sind und ihn vor allem klar vor allen anderen haben, weil alles andere würde sich mir nicht erklären. Du musst ihn ganz klar vor den anderen Receivern haben, die da noch auf dem Board sind. Aber da können wir auch abschließend nochmal drauf schauen.
Ganz kurz noch, der Trade. Vielleicht stimmt es dich ein bisschen milde, weil sie kriegen den Pick auch zurück. Also sie machen 32 und 200 gegen 33 und 141. Ja. Also sie gehen quasi.
Soll dir machen. Ja, dann hast du nicht mal einen Spieler aufgegeben.
Vielleicht ganz kurz da noch, bevor wir zu dem Spieler kommen. Bills, zweimal zurückgegangen.
Stimmt, natürlich.
Nicht gepickt.
Obwohl sie einen ziemlich eindeutigen Need haben mit den Wide Receivers. Aber das könnte das gegenteilige Beispiel dafür sein. Ja. Die haben vielleicht eine große Gruppe, wo sie sagen, wir holen lieber noch. Die haben genug Needs. Die brauchen Draft-Munition. Die brauchen Picks. Und dass sie sagen, okay, wir haben einfach so einen großen Pool an Wide Receivers, die wir alle irgendwie mögen. Müssen wir jetzt aber nicht zwingend nehmen. Wir gucken mal, wer überbleibt. Und ich meine, die sind jetzt zum Start der zweiten Runde dran und können einfach noch in meinen Augen einen Top-12-Spieler holen mit A.D. Mitchell, der aus der ersten Runde gefallen ist, weil es da vor allem Off-Field-Concerns gab. Aber auch die anderen Receiver, die noch da sind, sind spannend, wie einen Ladd McConkey, den du gerade angesprochen hast. Für mich ist Roman Wilson da ein Thema. Nicht unbedingt bei den Bills, da würde ich dann doch schon eher zu einem größeren Outside-Receiver tendieren wollen. Keon Coleman. Mag ich ja gar nicht, aber von mir aus, wie gesagt, immer differenzieren. Aber wenn die jetzt A.D. Mitchell an 33 nehmen, könnte das, wenn der zwischen den Ohren vernünftig arbeitet, sagen wir mal so, könnte der ein absoluter Steal gewesen sein in diesem Draft.
Absolut. Also generell, ich habe es ja eben gesagt, wir werden es am Anfang, jetzt in Tag 2, A.D. Mitchell, Keon Coleman, Ladd McConkey, Jackson Powers Johnson ist nicht in der ersten Runde gegangen. Für die allermeisten.
Das ist für mich komplett unverständlich.
Absolute Top-Center. Die beiden Tackles haben wir schon angesprochen. Jerzon Newton ist noch da.
Cooper DeJean,
Khalil McKinstry sind beide noch da. Wir haben, jetzt nicht überraschend, aber wir haben keinen Linebacker, keinen Safety, keinen Running Back-Pick in Runde 1 bekommen. Das heißt, die sind auch alle noch da. Also da gibt es schon noch ein paar interessante Spieler und ich bin auf die Dynamik gleich zum Start gespannt.
Es gibt noch einen, also jetzt mal abgesehen von den von Mitchell, Paus Johnson und Cooper DeJean, es gibt noch einen, den ich gerne in der ersten Runde gesehen habe und wo ich mir auch vorstellen kann, dass der, ja, vielleicht der nächste Pass-Rusher ist, der vom Board geht, mit Marshawn Kneeland.
Ja, hatte auch Hype.
Hatte echt Hype. Ich habe ihm die Daumen gedrückt, aber es wurde nur ein Small-School-Defender belohnt.
Ich glaube, dass der jetzt auch bald gehen wird. Und ich könnte mir gut vorstellen, jetzt sind die Bills dran, dass die einen Receiver nehmen, dann sind die Patriots dran, dass die auch einen Receiver nehmen. Cardinals, dann da, Jason Newton, die Connection hat man häufiger gehabt. Und dann mal gucken, weil dann denke ich...
Also wenn die Cardinals aus diesen ersten zwei Runden gehen mit Marvin Harrison Jr., mit Darius Robinson, aber dann zwei Pass-Rusher und dann Jason Newton, also das wäre...
Ja gut, einer Interior, einer...
Ja, ja, schon klar, aber... Also das wäre...
Cardinals können es gebrauchen, glaube ich.
Das wäre ein Haul auf jeden Fall.
Ja, absolut. Aber deswegen, diese... Jetzt ist nochmal ein interessanter Tier-Break so ein bisschen, finde ich. Also jetzt hast du nochmal so ein paar Spieler, bevor der nächste Cut kommt, was die Qualität angeht. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie die Teams es spielen. Ob wir halt Aggressivität sehen, vielleicht noch ein, zwei Teams, die versuchen, nochmal hochzutraden. Oder ob dann jetzt irgendwann so dieses... Dann gehen jetzt die Running Backs und die Linebacker, weil jetzt die Teams sagen, okay, jetzt haben wir nicht mehr die Grades auf den anderen Positionen, jetzt nehmen wir die Positionen, die... nicht so stark sind, aber wo es vielleicht einen gibt oder zwei gibt, die wir mögen.
Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Unsere Instant Reaction zu Runde 1 des NFL Drafts. Runde 2, dann in der Nacht auf morgen. Und sieht man dann bei RTL Plus, wahrscheinlich auch ein paar Mal öfter als jetzt bei Nitro in Runde 1. Da werden wir die Picks beurteilen und so ein bisschen analysieren das Ganze, ein bisschen spekulieren, was noch so passieren kann. Da gerne einschalten. Ansonsten, Adrian, ich würde gerne ins Bett.
Ich auch. Müde. Ja. Aber eine schöne erste Runde. Nicht so kontrovers, aber trotzdem...
Bisschen mehr kontroverse Sachen, bisschen mehr Aufreger. Also der Michael Penix-Pick hat einiges... Stell dir mal vor, den hätte es nicht gegeben. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Wir sehen uns heute Nacht und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.